Herzlich willkommen beim Internationalen Eucharistischen Kongress hier aus Budapest. Wir sind gerade im Gespräch mit Peter Kretz. Er ist ein Weltkongresspilger, könnte man sagen. Mit 16 Jahren war er beim Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest zu Gast. Da war er 16 Jahre alt. Jetzt ist er 99 Jahre alt und ist bei dem zweiten Internationalen Eucharistischen Kongress, der ebenfalls in Budapest stattfindet, wieder zu Gast. Mit ihm darf ich jetzt gerade sprechen. Er ist extra angereist und sitzt jetzt hier neben mir am Tisch in unserem provisorischen kleinen Studio hier im Hotel in Budapest. Er hat schwere Zeiten hinter sich gebracht. 1938, der Zweite Weltkrieg stand vor der Tür. Europa war im Chaos. Man wusste noch nicht, dass der Zweite Weltkrieg kommen würde, aber natürlich war natürlich das Chaos und die Unsicherheit herrschte bereits in Europa. Er musste in den Krieg ziehen als Jugendlicher und dann 1945 hat er dann das Schicksal der Vertreibung erlitten. In Ungarn geboren, musste er 1945 fliehen, wurde er vertrieben und ist dann in Deutschland in Donauschwaben gelandet, wo er seitdem lebt, eine Familie gegründet hat und gelebt und gearbeitet hat. Herr Michael Kretz, schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Wir haben hier ein paar technische Probleme, deswegen müssen wir immer ein bisschen spontan umdisponieren und Sie entschuldigen auch, liebe Zuhörer, die Hintergrundgeräusche, die Sie hier mitunter hören, denn wir befinden uns hier, wie gesagt, in der Lobbyhalle des Hotels. Herr Kretz, Kraft der Eucharistie erlebt, die Sie auf dem ersten Eucharistischen Weltkongress als Initialzündung in sich erleben durften. Welche Kraft hat die Eucharistie, hat die Gegenwart Gottes für Sie dargestellt in den schweren Zeiten Ihres Lebens, Ihres langen Lebens?
Ja, dazu ist zu sagen, dass tatsächlich sehr viele ganz gefährliche, tödliche Momente erschienen sind, wo ich dann gemerkt habe, ich kann nicht mehr weiterleben. Aber dadurch, dass ich immer wieder angerufen habe, Heiliger Geist, komm doch, sag mir doch, was ich tun soll, bin ich ganz tatsächlich durchgekommen. Es sind Momente erschienen, wo nicht zu verstehen sind. Heute noch habe ich eine Frage und bin ganz nachdenklich, wenn ich daran denke. Tatsächlich habe ich das überlebt, wo normal gar nicht möglich ist. Und heute habe ich immer noch diese große Hilfe und diese Freude, wo ich danach erlebt habe, aufrechterhalten. Und deswegen bin ich auch hierher gekommen, dass ich das bekannt gebe, dass ich tatsächlich mit Gott, mit Heiligen Geist immer wieder hervorgerufen habe, durchgekommen bin. Und das ist die Ursache, was ich da jetzt gemacht habe. Und ich hoffe, dass ich noch weiter machen kann und danken kann Gott, dass er mir so ein Leben vergönnt hat und kann nicht genug danken tatsächlich und höre nicht auf und habe mitgemacht überall, wo mit Geist und mit Gott zu tun war und Pilger und überall, wo große Veranstaltungen waren, war ich überall dabei, die Wallfahrten alle mitgemacht. Und Lektor mitgemacht, 47 Jahre Lektor mitgemacht.
Sie haben von den bedrängten Situationen Ihres Lebens erzählt. Sie haben jetzt gerade das nur so angedeutet. Es gab Situationen im Leben, da haben Sie den Eindruck gehabt, es geht nicht mehr weiter, Sie können nicht mehr weiterleben ohne Gottes Hilfe. Wären Sie bereit, uns davon etwas zu erzählen, vielleicht eine konkrete Situation zu berichten, wo Sie genau so eine ausweglose Situation erfahren haben, wo Gott eingegriffen hat und Sie gerettet hat?
Das sind mehrere Momente gewesen, aber eines so das Allerschlimmste, wo ich dann tatsächlich zum Erschießen vorbereitet war von den Russen. Und die haben dann die Menschen, gefangene Leute, die Kappe weggenommen. Und der wurde zum Tod verurteilt. Und ich bin auch ohne Kappe, das waren ungefähr 20.000 und noch mehr Gefangene. Und davon haben sie rausgeholt, mit der Ursache, es sind Russen, werden sofort erschossen. Sind alle erschossen worden, war vielleicht ein Russe dabei, waren schon 20 Tote dort. Jetzt komme ich dran, zwei waren noch vor mir. Und jetzt habe ich gemerkt, jetzt muss ich sterben. Und das war aber dann so, dass ich dann plötzlich einen Gedanke hatte, wo es geheißen hat, es sind doch einen Tag vorher Gefallene durch den Kampf, dort neben ihm liegt doch Kappe, hol dir doch eine Kappe. Tatsächlich habe ich das gemacht und habe die Kappe geholt und habe die tatsächlich holen können und habe sie aufgesetzt. Und deswegen bin ich heute noch hier, sonst hätte ich das nicht überlebt.
Was meinen Sie mit Kappe? Was für eine Kappe war das?
Das war dann im Militär, beim ungarischen Militär, hatte jeder seine Kappe gehabt. Und der, wo dann die Kappe weggenommen gekriegt hat, war auf Tod verurteilt. Und das war so gefährlich, dass ich tatsächlich davor gestanden bin zum Erschießen.
Wie alt waren Sie da?
Ja, war ich 23 Jahre, genau.
Mit 23 Jahren standen Sie mit dem Tod sozusagen vor der Nase und sind aber entkommen. Und das schreiben Sie dem Heiligen Geist zu, dass diese Eingabe mit dem, dass Sie sich den Helm holen, dass der Heilige Geist Ihnen das eingegeben hat und auch die Möglichkeit eröffnet hat.
Ja, das war hier auf der Burg in Budapest. Und ich habe dann immer meinen Gedanken schon gehabt, ohne dann, dass ich was anderes schon erhofft habe, habe ich immer angerufen, so insgeheim, Gott, lass mir am Leben. Heiliger Geist, helf mir, denke, dass ich weiß, was ich mache. Und tatsächlich ist das passiert, ist das geschehen, sonst wäre ich ja nicht am Leben geblieben. Das habe ich nachher gemerkt, normal kann man nicht am Leben bleiben in der Form. Ich kann auch sagen, dass kaum einer am Leben geblieben ist, der mit mir damals gefangen worden ist. Das sind diese Ereignisse, wo ich heute noch nachdenklich bin und nicht aufhöre, umgekehrt immer tiefer hineingekommen bin zum Danken und immer wieder überall mitgemacht habe, weil ich hier in Deutschland, also draußen in Deutschland angekommen bin, habe ich nur sofort mich angeschlossen in der Kirche, Pfarrgemeinderat und Lektor und alles, was nur möglich war, was Gott dient, was Gott angeht, was Geist angeht, war ich immer Tag und Nacht dabei.
Das heißt, Sie haben das umgesetzt, was Eucharistie zutiefst ist, nämlich die auch Danksagung. Es ist eine, wir feiern die Eucharistie auch als eine Danksagungsfeier. Und Sie haben das in Ihr Leben bringen können. Sie haben überlebt. Sie haben mit Ihrem Leben Gott gedankt.
Ja, das ist hauptsächlich das Dank sagen zu können. Und überall, wo die Eucharistiefeier gefeiert worden ist und ich dabei war, so mit Leib und Seele, so tief dabei, dass die Auswirkungen auch in mein Leben weiterhin auch das zu spüren, zu merken war, dieser Mann hat etwas, das kann keiner so richtig verstehen, warum er so sie benimmt und hilfsbereit ist, ohne Ende, ohne Rücksicht, ist er auf sein eigenes Leben nicht schaut und die anderen unbedingt hilft.
Und mit dem Mann meinen Sie jetzt Jesus, oder? Der Mann, der so hilfsbereit ist, der nicht auf sein Leben schaut, der alles für die anderen hingibt, damit meinen Sie Jesus, oder?
Ganz genau so. Nur von Leben heraus habe ich dann das so auch gemacht. Das ist tatsächlich so. Und die Wirkung war ja auch, ist jetzt auch zu merken, dass ich hierher gekommen bin. Sie müssen mal überlegen, das sind über 1000 Kilometer. Und wir sind dann innerhalb, sonst haben wir doch 2 Tage genommen, dass wir herkommen. Das ist ein sehr beschwerlicher Weg gewesen. Aber wir haben das gern gemacht, mit Freude. Mein Sohn hat mich daher begleitet.
Jetzt sind Sie hier und dürfen das 2. Mal in Ihrem Leben an einem internationalen eucharistischen Kongress in Budapest teilnehmen. Heute Abend findet die große Lichterprozession hier statt. Sie haben sie schon einmal erlebt, im Gegensatz zu uns allen hier, denn wir alle sind das erste Mal zu einem eucharistischen Kongress in Budapest. Was erinnern Sie denn von der damaligen Lichterprozession noch?
Die Lichterprozession war dann weniger zu bemerken, weil wir haben ja dann die, was wir mitgemacht haben, nur als normaler Leier mitgemacht. Und dann ist die Erinnerung so weit, dass wir große Menge Menschen um uns hatten. Und wenn wir zurückkamen, hat es angefangen zu regnen und lauter solche Dinge sind da passiert. Und wir haben ja dann uns da nicht gestört daran und haben weitergemacht und das hat ja wieder aufgehört. Und dann haben wir es bis zu Ende geführt. Es war ja eine Begeisterung da und eine Inbrunst und gesungen, die Lieder, wo ich heute noch eigentlich in Erinnerung habe, ich könnte Ihnen noch Lieder vorsingen. Also ich bin, Sie merken vielleicht die Begeisterung in mir jetzt noch, ich kann nicht aufhören und bin dabei geblieben, habe mich von niemandem stören lassen und habe dann tatsächlich diese Hilfe verspürt und die Freude und ich habe alles überwunden, was mir war. Und habe immer angerufen, Gott helfe doch, ich gehe in den Not. Und Heiliger Geist, sag mir, was ich tun soll.
Und er hat sie tatsächlich durch ein langes, langes Leben hindurchgeführt bis heute und hat offenbar wirklich die Begeisterung für sich und die Eucharistie in ihnen so lebendig gehalten, dass sie sogar mit 99 Jahren in diesem gesegneten, aber doch auch gebrechlichen Alter den weiten Weg auf sich genommen haben. Herr Kretz, es gäbe noch so viel zu reden und es wäre noch so schön, mehr von Ihnen zu hören, aber die Zeit reicht leider nicht. Ich danke Ihnen für Ihr Zeugnis. Ich danke Ihnen auch, dass Sie mit einer solchen Begeisterung sich auf den Weg gemacht haben, hier teilzunehmen und diese Gemeinschaft hier auch zu bereichern beim Eucharistischen Kongress, dass Sie dazu gekommen sind. Ich wünsche Ihnen jetzt, dass Sie heute und morgen viele, viele segensreiche Erlebnisse haben, ganz viel Segen noch mitnehmen für sich und Ihre Familie und danke Ihnen, dass Sie jetzt auch hier mit mir im Gespräch gewesen sind.
Und ich danke Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, so ein großes Ereignis zu erleben dürfen. Weil das ist tatsächlich ein Höhepunkt in meinem Leben. Wow. Anders kann ich das gar nicht sagen. Ich gehe mit Freude wieder heim und mache weiter wie bisher.
Das war Herr Michael Kretz. Mit ihm habe ich gesprochen hier in einem Live-Talk aus Budapest im Rahmen des 52. Internationalen Eucharistischen Kongresses, den wir bei Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Radio Maria Deutschschweiz für Sie live übertragen. Herr Kretz hat mit 16 Jahren das erste Mal hier einen Eucharistischen Kongress in Budapest erlebt. Jetzt hat er mit 99 Jahren die Gelegenheit, noch ein zweites Mal nach Budapest zu kommen, ebenfalls zu einem Eucharistischen Kongress. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Nach der Pause geht es weiter mit meiner Kollegin Maria Kotzes und Bruder Josef. Und er wird erzählen, wie er mit seiner Gruppe, mit einer Jugendgruppe hier nach Budapest gekommen ist, um diesen 52. Internationalen Eucharistischen Kongress zu erleben, zu begleiten und von hier aus Kraft und Segen mitzunehmen. Bleiben Sie dran. Nach einer kurzen Musikpause geht es weiter. Ich verabschiede mich derweil erstmal von Ihnen. Gleich geht es weiter mit meiner Kollegin Maria Kotzes.
Unser Live-Talk in Budapest beim Internationalen Eucharistischen Kongress geht weiter. Sind wir gespannt, welche Gäste jetzt auf uns warten.
Herzlich willkommen zurück hier in unserem improvisierten Studio nach dem Wechsel vom ersten Stock hier herunter in die Lobby. Ein bisschen spontan alles, aber Gott sei Dank sind wir jetzt auf Sendung und sind wir hörbar hier auf Radio Maria Österreich, Radio Maria Südtirol, Radio Maria Deutschschweiz und Radio Horeb. Und die zweite Gruppe hat hier Platz genommen nach dem ersten Talkgast vorhin von Astrid Mooskopf. Freue ich mich sehr, dass Bruder Josef Feiler jetzt hier ist und zwar vom Orden der Samariter Flum. Ich sage mal kurz den Ordensnamen, was das bedeutet. Das ist Brüder Samariter der Flamme der Liebe des unbefleckten Herzens Mariens. Ich glaube, es ist der längste Ordensname, den ich kenne. Schön, dass Sie hier sind, Bruder Josef. Willkommen in Budapest.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich etwas reden kann über das, was wir erlebt haben.
Kurz vorweg, unser neuer Programmdirektor in Radio Maria Österreich, Bruder Peter Ackermann, ist gerade mal knapp 2 Wochen bei uns und Sie sind aus der gleichen Ordensgemeinschaft wie er, also eine wunderschöne Verbindung auch. Genau. Und schön, dass Sie mit einer Gruppe hier angereist sind. Ja. Zu wie viel sind Sie gekommen?
Wir sind 45 Personen.
Und durchgemischt, alt, jung, wie schaut die Gruppe aus?
Ja, also die Jüngsten sind so 22, 23 und die älteste Teilnehmerin ist 88 Jahre. Es ist die Frau Rosa Grenn. Sie ist dieses Mal beim 11. Weltkongress dabei.
Ja. Zum 11. Mal.
Zum 11. Mal, also vor 40 Jahren war sie schon dabei.
Wir haben Sie auch hier in der Runde und vielleicht kann sie uns nachher auch das eine oder andere Wort sagen. Aber vielleicht können Sie uns zunächst einmal Ihre Eindrücke schildern. Sie sind ja erst am Donnerstag angereist, also eine Kurzreise bis zum kommenden Sonntag. Was sind Ihre bisherigen Eindrücke?
Ich war schon gleich überwältigt von der erste heilige Messe, die ich beim Kongress erlebt habe. Aus Neugierde habe ich die Bischöfe gezählt und ich bin auf 77 gekommen. Wow. Vielleicht waren es 75, vielleicht waren es 80. und davon waren ungefähr 10 Kardinäle und auch 500 Priester. Und wirklich auch der Altar war wunderbar mit Blumen geschmückt, mit einem schönen Bild vom Kreuz Jesu. Auch die Musik, ein Mädchenchor und ein Orchester hat gespielt. Also es war wirklich überwältigend. Und auch was ich sehr lobend erwähnen darf, ich war schon bei manchen anderen Kongressen dabei, die Übersetzungen in die deutsche Sprache waren ausgezeichnet und sehr gut verständlich.
Wir sind sehr froh, dass jetzt auch Kongressteilnehmerinnen, Kongressteilnehmer aus Österreich, aus deutschsprachigen Ländern hier sind. Denn zu Beginn der Woche, wir sind schon seit Samstag hier, haben wir sehr wenige deutschsprachige Menschen getroffen. Anscheinend ist jetzt das Wochenende so die Zeit der deutschsprachigen Pilger. Schön, dass Sie hier bei uns sind. Vielleicht können Sie uns jetzt auch noch kurz zu Ihrem Orden etwas sagen. Viele werden das nicht kennen, Brüder Samariter Flum. Was ist Ihre Spiritualität und welche Rolle spielt die Eucharistie bei Ihnen?
Genau, also das mache ich sehr gerne. Also wir heißen Brüder Samariter und dieser Name gründet auf der Stelle im Lukas-Evangelium, wo der barmherzige Samariter diesen überfallenen Menschen in die Herberge bringt und verpflegt und die Wunden mit Öl begießt. Und unsere Aufgabe ist es, die Menschen, die teilweise den Glauben verloren haben, wieder zurück in die Herberge der Kirche zu bringen. Und die Stärkung eben dieser Menschen kann geschehen durch die heilige Eucharistie. Und zuvor die Reinigung auch, der Samariter hat ja die Wunden gereinigt, das wäre das Sakrament der Versöhnung, die Beichte. Ja, und wir sind auch sehr eucharistisch ausgerichtet, unsere Gemeinschaft. Wir machen jeden Donnerstag Anbetung, 2 Stunden, und dann ist die heilige Messe, die Gemeinschaftsmesse. Wir haben am Donnerstag in den Pfarren keine heiligen Messen. Wir treffen uns und feiern gemeinsam am Donnerstag die heilige Messe. Der Donnerstag ist so ein kleiner Festtag in unserer Gemeinschaft. Und wir haben auch jeden Tag Anbetung. Von 8 Uhr bis 9 Uhr abends treffen wir uns in der Hauskapelle. Und wir haben auch monatlich ein Triduum von Donnerstagabend bis Samstagnachmittag wir teilen uns das dann auf in den verschiedenen Klöstern, dass in dieser Zeit ununterbrochen Anbetung ist.
Also es ist wirklich das Herz, die Mitte, kann man sagen.
Ist uns sehr, sehr wichtig. Wir sind natürlich auch ein marianischer Orden. Der Flamme der Liebe des unbefleckten Herzens. Ja, bis jetzt werden wir immer mit unseren Spitznamen benannt. Wir sind die Flumis. Ja, es ist zwar irgendwie nett, aber es ist nicht unser tatsächlicher Name.
Ja. Also hin und wieder darf man schon Flummis sagen, aber es ist, glaube ich, gut, wenn wir auch wissen, was dahinter steckt und was dieser wunderbare Ordensname bedeutet. Ihr Weg zum Priester, das möchte ich vielleicht auch noch kurz fragen oder ansprechen. Sie sind ein bisschen später berufen worden zu diesem Dienst. Sie haben vorher ganz was anderes gemacht.
Das stimmt leider nicht. Also oder? Ich bin schon 38 Jahre in der Gemeinschaft. Habe vor 3 Jahren mein 25. Priesterjubiläum gefeiert.
Sie kommen aus einer anderen Richtung,
gemacht.
Also nicht ursprünglich aus
genau,
der Theologie
ich
sozusagen.
Ich bin aus der technischen Richtung gekommen. Genau. Genauer gesagt, ich habe 3 Jahre lang Physik und Mathematik studiert in Regensburg und bin da immer tiefer reingekommen ins Gebetsleben. Und dann habe ich auch diese Entscheidung, also immer mich gefragt, ja, was will Gott von mir? Will er, dass ich ein guter Wissenschaftler bin, ein guter Mathematiker, oder soll ich was anderes tun für die Menschen? Und ich habe dann ein Erlebnis gehabt, wenn ich das ganz kurz erzählen kann. Ich habe wirklich gerungen. Ich habe auch manchmal geweint, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und irgendwie habe ich dann nach 2 bis 3 Jahren gemerkt, ich kann jetzt eben nicht ewig hin und her tendieren. Ich muss mich mal entscheiden. Und das klingt jetzt etwas... Ja, ich habe dann mich für Nein entschieden, ja. Mhm. Und bin dann, ja, ich habe halt gedacht, ja, man muss ja nicht unbedingt Priester sein, man kann ja auch ein guter Katholik sein, das ist ja auch was wert und solche Leute braucht die Gesellschaft auch, ja. Und ich wollte dann dem lieben Gott gleich beweisen, wie gut ich ein Katholik bin, und bin dann am nächsten Tag in die Früh gleich in die Heilige Messe gegangen. Und der Priester ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, ich wollte Ihnen schon sehr lange was sagen, ich hab Sie nie angesprochen, aber heute will ich sagen, Sie sollten unbedingt Priester werden. Und das war für mich also so klar, weil er konnte ja nicht wissen, was am Vorabend in mir vorgegangen ist. Und da konnte ich dann nicht mehr zurück. Das war wirklich ein Fingerzeig Gottes. Das war das erste Erlebnis. Und das zweite, ich wusste dann nicht, wo ich studieren soll. Ja. Und da habe ich dann noch ein halbes Jahr gerungen, dass ich den Platz finde sozusagen. Und habe dann die Gemeinschaft der Brüder Samariter am Wallfahrtsort Maria Feldblume kennengelernt und habe in dieser Wallfahrtskirche beim Marienaltar gebetet und habe irgendwie vernommen, das ist dein Platz. Und der Gründer hat mich dann angesprochen, ob ich nicht eine Probezeit machen möchte. Und dann habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil wenn ich schon von Gott spüre, dass ich das machen soll, dann war es für mich auch nicht schwer, Ja zu sagen, und die Probezeit dauert bis heute an.
Der Heilige Geist hat stark gewirkt in Ihrem Leben und tut es nach wie vor. Schön, dass Sie Ja gesagt haben, dass Sie diesem Ruf gefolgt sind und für so viele Menschen jetzt Priester sind, die Sakramente spenden können, die Beichte abnehmen, die Eucharistie schenken. Sie haben schon vorher Ihre Mitreisende erwähnt, Rosa Krenn, mit 88 Jahren. Sie sitzt hier neben mir im Rollstuhl und hat auch ein Mikrofon in der Hand. Vielleicht möchten Sie ganz kurz Ihre Eindrücke sagen. Sie waren schon 11 Mal bei einem eucharistischen Kongress dabei.
Eindrücke? Die gäbe es so viele, dass ich gar nicht weiß, welche ich hier zuerst sagen soll. Das Größte für mich ist vielleicht, mit Menschen aus der ganzen Welt, mit Christen aus der ganzen Welt, Jesus danken, dass er bis zum Ende der Welt bei uns bleibt. Und der tut es so gut, ich kann nicht mehr gescheit reden, der tut es so gut, mit Christen zum Beispiel aus Afrika zusammen zu sein, mit welcher Freude die Christen sind. Zum Beispiel ein Afrikaner begegnete uns auf dem Weg zum Kongress in Nairobi. Der zeigte uns mit großer Freude das Kreuz, das er umgehängt hat, und sagte, Romkatholik. Und das war zu einer Zeit, wo bei uns so viel über Kirchen geschimpft worden ist. Und ja, einfach die Jugend, die überall ist und die mit Freude das auch feiert und die mit Freude auch in der Nacht Anbetung hält. Ja, einfach gemeinsam, miteinander, Jesus loben und preisen und ihm danken.
Man merkt, liebe Frau Rosa Krenn, dass Ihr Herz jugendlich geblieben ist. Das Alter ist nicht das Thema, 88 Jahre oder 15 Jahre oder 30 Jahre. Bei wem Christus im Herzen wohnt, der bleibt immer jung. Stimmt's?
Ja, zumindest innerlich. Nach außen schaut's nicht mehr so aus.
Ja. Wir werden Tag für Tag auch erneuert durch die Gnade Gottes. Ich sage euch noch ein herzliches Grüß Gott der sonstigen Runde, die hier sitzt und mit Ihnen, Bruder Josef, auch mitgekommen ist. Vielleicht sagt jeder mal nur zumindest kurz den Namen, wenn ihr schon hier dabei seid.
Ich bin Elisabeth Brameshuber aus Wels, Oberösterreich.
Ich bin Schwester Lydia Alexandra Etzinger aus Linz und bei der Gemeinschaft der Oblatinnen des heiligen Franz von Sales.
Andrea Mandl aus Enzersfeld, Niederösterreich.
Schön, dass Sie hier hergekommen sind. Die Anreise war ja nicht ganz so leicht. Ein paar Verwirrungen gab es hier, um den richtigen Platz zu finden. Gott sei Dank haben wir es noch geschafft, hier zusammenzukommen. Jetzt zum Schluss, bevor wir dann zu meiner Kollegin weitergehen mit einem weiteren Gast. Wir haben jetzt noch 1,5 Tage vor uns. Es erwarten uns noch große Höhepunkte hier beim Eucharistischen Kongress, vor allem die Abschlussmesse mit Papst Franziskus am Sonntag. Lieber Bruder Josef, welche Erwartung haben Sie oder was ist Ihr Wunsch von diesem Papstbesuch? Der Heilige Vater wird uns sicher auch starke Worte mitgeben. Was würden Sie sich wünschen für uns, für die Kirche in Österreich, in Europa von diesem wichtigen Treffen?
Also ich denke, dass es wichtig wäre, wenn in unseren Gemeinden, sei es Pfarrgemeinden oder Ordensgemeinschaften oder sonstigen kirchlichen Gemeinschaften, wenn die Anbetung wieder mehr gepflegt werden könnte. Ich habe auf Vorschlag eines Pfarrmitglieds auch in meiner Pfarre in Furt an der Tristing die Anbetung eingeführt. Und alle, die teilnehmen, empfinden eine Stärkung, einen neuen Frieden. Und es tut einfach der Seele gut, diese stille Anbetung. Und ich glaube, es heißt ja im Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Viele von uns empfangen die Heilige Kommunion täglich. Aber ich glaube, wir brauchen immer wieder auch eine Anstrengung, neue Aneiferung, dass wir wirklich die Heilige Kommunion mit Glauben, mit Ehrfurcht und mit Liebe empfangen.
Können Sie uns zum Schluss noch den Segen mitgeben?
Ganz gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Alle Zuhörer von Radio Maria und alle auch Kongressteilnehmer, segne der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, lieber Bruder Josef Feiler von den Brüdern Samariter Flum. Brüder Samariter der Flamme, der Liebe, des unbefleckten Herzens Mariens aus Österreich und allen Gästen, die mit Ihnen hierher gekommen sind. Nach einer Musik geht es dann gleich weiter mit meiner Kollegin Dora Goda, die auch im Gespräch sein wird mit einem, der eine Gruppe hier leitet. Er arbeitet bei Missio, Heinz Pura, und hat auch ein paar Jugendliche mitgebracht. Nach der Musik geht es weiter.
Ja, bei der dritten Talkrunde begrüßt Sie herzlich Dora Goda, und vor mir sitzen fünf Leute. Einer davon ist Magister Heinz Pura. Er ist nicht nur Priester, Missio-Diözesandirektor von der Diözese Linz und Teilnehmer beim Internationalen Eucharistischen Kongress. Also das bietet uns schon sehr, sehr viel Gesprächsstoff, auch über die Eucharistie, sondern er ist heute auch mit einer Firmengruppe hier. Vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren, Theresa, Lena, Linda und Ariana. Ich freue mich, dass ihr hergekommen seid zum Hotel und wir jetzt ein wenig uns austauschen können. Grüß euch. Ja, ihr seid gestern erst gekommen, ihr seid für das Wochenende gekommen, aber das passt sehr gut, weil am Abend war ja dann der große Jugendabend im Stadion. Das war ein Riesenerlebnis, jedenfalls für mich. 12.000 Jugendliche waren dort in diesem Fußballstadion drin, und es gab ein Riesenkonzert von einem ungarischen, ja, christlichen Sänger, Akos, der mit christlichen Texten aber sehr jugendlich musiziert hat, dann Zeugnisse, unter anderem von der Sophia Kubi, und zum Highlight und zum Abschluss eine Anbetung. Wie war das für euch, so etwas einmal zu erleben mit 12.000 Jugendlichen?
Also die Stimmung war wirklich überragend, weil so viel mitgefiebert haben, und also die Tanzeinlagen von den Jugendlichen unten vor der Bühne waren wirklich schnell zum Zuschauen, weil sie so viel Spaß gehabt haben und sie so gut verstanden haben. Also es war wirklich ein wirklich schönes Erlebnis.
Und wir haben es auch so atemberaubend wahrgenommen, und auch das am Schluss, vor allem, das war voll wohltuend da, und weil wir haben das so schön wahrgenommen, dass am Schluss dann auch noch so eine Anbetung war zusätzlich, und dass dann alle auch sich hingekniet haben, und das war dann einfach so eine ganz unvergessliche Stimmung.
Und Anbetung, also das ist ja die heiligste Eucharistie, das ist Jesus Christus selber, und ich fand das auch sehr berührend, wie dann ja die Priester gekommen sind und alle sich gleichzeitig hingekniet haben, 12.000 Jugendliche, und es war still und es war schöne Musik. Wer ist Jesus Christus für euch? Wer ist die Eucharistie für euch?
Also Jesus gibt mir Kraft, mhm, und ich finde es wichtig, selber entscheiden zu können, ob man den Weg der Eucharistie beansprucht. Und ich persönlich für mich selbst, und ich glaube, ich kann für uns alle vier sprechen, wir sind froh, hier zu sein. Und Jesus bedeutet für uns vieles, ein Retter in der Not, und er gibt uns ganz viel Kraft.
Ja, voll schön. Ihr habt ja heuer auch die Firmung empfangen, und so als quasi ein Firmengeschenk ist es euch angeboten worden, hierher zu kommen. Aber es war nicht verpflichtend, sondern ihr durftet es wählen, und ihr habt euch entschieden, zum Eucharistischen Kongress zu kommen. Warum?
Also es ist ein unglaubliches Erlebnis, weil man kriegt nicht immer die Chance, mit seinen Freunden und seiner Filmgruppe nach Budapest zu fahren und sowas zu erleben. Und ich finde, es gehört einfach dazu, dass man, wenn man schon sich entscheidet, sie der Kirche beizutreten, dass man dann was Besonderes erlebt, und deswegen bin ich eigentlich mitgefahren.
Ariane, willst du etwas kurz auch dazu sagen?
Ja, es ist extrem cool, finde ich. Und es ist, ich freue mich, dass ich dabei sein kann bei dem Event. Und das ist schon was Besonderes, wenn so ganz viele Gläubige in einer Stadt sind und was gemeinsam machen, gemeinsam glauben. Und ja, eine große Gemeinschaft.
Und ich finde einfach, dass man merkt, dass man nicht alleine ist. Also, dass man nicht alleine an jemanden glaubt, sondern dass da viele daran beteiligt sind. Und ich glaube, dass das einfach das Schöne daran ist, dass man in einer großen Gemeinschaft miteinander, dass uns was verbindet.
Ja, das ist sehr, sehr bestärkend, wirklich. Also auch diese große Menschenmenge von alt bis ganz jung. Wir haben auch heute bei der Talkrunde schon den 99-jährigen Herrn Michael gehört, der ja über seine Erfahrung erzählt hat. Und jetzt haben wir auch die Jugendlichen hier, eine Firmengruppe, die begleitet wird vom Missio Diözesandirektor Heinz Purer aus Linz. Vielleicht auch an Sie eine Frage. Was hat Sie bewogen, hierher zu kommen? Warum sind Sie von Missio hier oder auch als privater Priester?
Für mich ist die Eucharistie natürlich das Zentrum des Glaubens. Ich freue mich, dass ich jeden Tag die Möglichkeit habe, die Eucharistie zu feiern. Die Anbetung ist für mich ein ganz besonderer Schatz. Und ich habe mir gedacht, ich war noch nie beim Eucharistischen Weltkongress und so nahe. Das muss ich ausnützen. Und mich hat es sehr bewegt bei diesem Anbetungsabend in der Stephanus-Basilika. Da sind mir die Tränen gekommen, weil mir bewusst geworden ist, von 30 Jahren war ich das erste Mal in Budapest, seitdem nicht mehr, beim europäischen TC-Treffen mit 70.000, 80.000 Jugendlichen. Und aus meiner damaligen Pfarre Linz, Heiliger Geist, waren 15 Jugendliche dabei. Sie wollen einfach Budapest kennenlernen. Und die waren so berührt von dieser Gemeinschaft, von den TC-Gebeten. Und das waren die Jugendlichen, mit denen ich dann die Pfarrarbeit gemacht habe, Jugendarbeit. Die waren dann engagiert in der Pfarre und haben so viel Leben hineingebracht, haben das weitergegeben. Und von da an haben wir jedes Monat ein TC-Gebet organisiert, das es bis heute noch gibt.
Wow, wow. Also wirklich, wo man merkt, das bringt Frucht. Es war nicht nur ein einmaliges Erlebnis, sondern es geht hinüber in das alltägliche Leben.
Genau, und ich freue mich so, dass fünf junge Leute mit dabei sind, dass sie auch das erleben können, denn das ist schwierig in der Pfarre. Da sind fast keine Jugendliche, und das einmal zu spüren und zu sehen, es gibt junge Leute, die mit Jesus unterwegs sind.
Sie waren ja auch die ganze Woche da. Wir haben uns, also ich fand es sehr lustig, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben nämlich gleichzeitig auf den gleichen Kardinal gewartet, Charles Montbon, der ja am Mittwoch gesprochen hat. Was war für Sie ein Highlight diese Woche?
Mehrere. Sicher die Begegnung mit Charles Bourg, Kardinal von Myanmar. Er war vor einigen Jahren auf Einladung von Missio Österreich, auch bei uns in Linz. Wir durften gemeinsam bei der Marienschwester Messe feiern. Er war Konzelebrant und mein Ministrant. Er hat mir die Hände gewaschen. Ich habe das schon öfters erzählt, ein Erzbischof, späterer Kardinal, so ein Diener, der mir die Hände wäscht bei der Messe. Und wie er mich jetzt wieder gesehen hat, er hat mich erkannt und er hat mich dann gesegnet. Und ich habe ihm auch ermutigt und gesagt, wir werden für ihn und die Menschen in Myanmar, die jetzt so viel durchmachen, beten. Also diese Begegnung und tolle Referate, und natürlich auch die Messfeiern, die waren ein Highlight, und das habe ich schön gefunden bei diesem Kongress. Nicht schnell die Messe feiern, eine halbe Stunde, sondern über eine Stunde. Wunderbare Musik und diese Predigten. Und trotzdem auch sehr schlicht. Immer wieder der Blick auf das Wesentliche.
Mhm. Und Sie sind ja auch von Missio. Welche Rolle spielt die Eucharistie in Ihrer Evangelisation, in Missio?
Die Eucharistie ist ja die Einladung, gerade am Ende, Ite Missa est, geht es die Sendung, dass wir alle berufen sind, dass wir eine missionarische Berufung haben. Wir sind Missionare und Missionarinnen, also das weiterzugeben, was wir in der Eucharistie geschenkt bekommen. Die Liebe Gottes, die bedingungslos und grenzenlos ist. Und deshalb hängt das natürlich sehr eng zusammen mit Mission. Und wir dürfen immer wieder von Missio erleben, wie gerade auch in diesen südlichen Ländern die Missionare und Missionarinnen und die Menschen im Glauben, die Eucharistie schätzen, zusammenkommen, oft stundenlang unterwegs sind und dann stundenlang miteinander feiern und wo so viel Leben ist, gerade auch in den afrikanischen Ländern, von denen wir sehr viel lernen können, wie sie auch die Eucharistie schätzen, dass diese Eucharistie wieder Kraft schöpfen für den Alltag.
Das hatten wir auch diese Woche ein wenig erlebt. Da waren ja viele Priester auch aus Afrika, auch hier bei uns im Hotel, und auch dieser Austausch mit ihnen, wo man wirklich gemerkt hat, oder auch vier Damen, die wir getroffen sind, die extra hergekommen sind, damit sie zur Anbetung gehen können. Also das war für uns alle, das hat uns geflasht, weil man merkt hat, die Eucharistie spielt ihnen wirklich eine große, große Rolle. Ja, wir sind auch beim Internationalen Eucharistischen Weltkongress heute bei der Talkrunde. Eine letzte Frage habe ich noch an euch. Das Wochenende ist ja noch nicht vorbei. Eines der größten Highlights wahrscheinlich der Woche ist der Papstbesuch. Morgen, habt ihr den Papst schon jemals live gesehen?
Also ich durfte den Papst schon einmal in Rom sehen. Zufällig, also wir sind nach Rom gefahren und genau dann, wo wir in Rom waren, ist er aus seinem Balkon gekommen und wir durften ihn sehen.
Also ich habe zum Beispiel den Papst noch nie live gesehen, also nur im Fernsehen. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich das morgen sehen darf, weil es auch für mich ein ganz besonderes Erlebnis ist, weil ich ihn halt das erste Mal live sehe.
Ich habe ihn auch noch nie live gesehen, aber ich glaube, dass das morgen ein ziemlich großes Highlight wird und ich bin schon aufgeregt, wie das wird, dass man den Papst wirklich da live sehen darf.
Ja, ich habe den Papst auch noch nie live gesehen und ich glaube, das war auch mit der Grund, warum wir nach Budapest gekommen sind, weil wir dann ja eben, es ist nicht jeden Tag, dass man den Papst live sehen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also morgen ist das sicher noch ein Highlight. Was habt ihr heute noch vor?
Also wir wollen uns nur die Fischereipastei anschauen, also die Fischereipastei, und dann besuchen wir nur die Messe beim Parlament, glaube ich. Und ich glaube, dass es auch sehr schön wird, wenn wir da mit den Kerzen durch die Stadt gängern.
Ja, das wird auch eine große Lichterprozession noch sein. Ja, bitte.
Ich möchte noch etwas mitteilen, denn heute wird eine 26-jährige junge Frau in Frankfurt gefirmt. Sophie Hoppenstedt, sie war vom 14. Lebensjahr bis zum 21. Lebensjahr in der Prostitution. Durch die Begegnung mit Jesus hat sie den Ausstieg geschafft. Ich durfte sie vor einigen Wochen in die Kirche offiziell aufnehmen. In Linz ist extra gekommen. Und für sie ist die Eucharistie sehr wichtig, die Messfeier und die Anbetung. Und da spüre ich, wie die Eucharistie Menschen verwandelt und immer wieder von der Dunkelheit ins Licht führt. Und ich freue mich so sehr, dass gerade heute auch diese junge Frau in Frankfurt das Sakrament der Firmung empfangen wird.
Wow, vielen Dank jetzt auch für dieses Zeugnis von dieser jungen Dame. Vielleicht können wir sie auch in unser Gebet heute ein wenig mit einschließen. Ja, ich sehe schon, die Zeit schreitet voran und wir haben uns jetzt schön ausgetauscht über eure Erfahrungen als Jugendliche, aber auch als Priester hier in dieser Woche. Vielleicht dürfte ich noch zum Abschluss um den Segen bitten.
Gerne. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des Heiligen Josef, des seligen Carlo Acutis, der gesagt hat, die Eucharistie ist meine Autobahn in den Himmel, segne und beschütze euch, sie alle, die wir jetzt ganz fest ins Gebet mit hereinnehmen und alle, die jetzt eine schwere Zeit durchmachen. Der barmherzige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ja, vielen Dank, dass ihr hergekommen seid. Ich wünsche euch noch viel Spaß heute Nachmittag und dann hoffentlich könnt ihr den Papst ganz nah morgen erleben. Und ja, ich darf dann wieder zurück ins Studio geben, wo wir ein wenig Musik hören, bevor wir dann Cornelia Rebholz und ihre Beiträge noch hören werden. Ja, und so darf ich jetzt Cornelia Repolz Sie herzlich begrüßen zu einem weiteren Teil hier vom Live-Talk. Ich war gestern mit meiner Kollegin Dora Goda am Jugendabend, ich glaube, sie hat schon das kurz erwähnt, in ihrem Interview. Und das war wirklich ein weiteres ganz großes Highlight von diesem 52. Eucharistischen Internationalen Kongress. Das war in einem riesen Sportstadion und um die 12.000 Jugendliche waren da, aus Budapest und Umgebung, und es hat dieser bekannte ungarische Künstler Akos zuerst gespielt und dann Jugendliche die Worship-Lieder, die wir auch kennen, zu Hause gesungen haben, auch auf ungarische Sprache. Wir haben da auch mitsingen können, deshalb bin ich bis vielleicht heißer jetzt, meine Stimme. Und wir durften da als Presse Backstage gehen und haben da drei Jugendliche befragt, wie es ihnen geht, kurz vor dem Auftritt. Und anschließend waren wir ziemlich vorne bei der Bühne und haben noch drei junge Dominikanerinnen getroffen. Die sind so im Alter 22, 24 gewesen, die da auch mit dabei waren. Und diese zwei kurzen Interviews wollen wir jetzt hören. Und darf ich Katja bitten, diese einzuspielen? Wir haben drei Mädchen, die jetzt gerade einen Auftritt haben werden. Wir sind da hinter der Bühne, man hört schon die Musik. Wie heißt ihr?
Audrey.
Nori.
Orsi.
Seid ihr aufgeregt? Ist es das erste Mal?
Először vagyunk itt, mi legalábbis ketten, és hát nagyon izgatottak vagyunk, már látjuk az embereket, és egyre csak telik meg az aréna.
Wir zwei sind das allererste Mal hier und wir sind schon sehr aufgeregt. Vor allem, wir haben auch schon die Menschen gesehen draußen, die Jugendliche, die schon drauf warten. Und das, natürlich sind wir sehr aufgeregt.
Habt ihr lange geübt?
Hát már így előtte ilyen kóruspróbákon már próbáltuk a dalokat, de most tegnap meg ma is még itt a színpadon, a zenekarral együtt is felkészülve várjuk az előadást, és izgatottak vagyunk nagyon.
Also wir haben natürlich in Chorproben schon vorher viel geübt, aber jetzt die letzten zwei Tage auch hier auf der Bühne und dann gemeinsam mit dem Orchester. Also jetzt sind wir vorbereitet auf unseren Auftritt.
Gibt es ein Lieblingsstück?
Hát kedvencet nem tudnék mondani, de igazából az összesért oda vagyunk. Nagyon-nagyon szeretjük az összeset, amit éneklünk, és talán az Oceans, az szerintem így a közös kedvencünk. Also meghívtál, hogy vízre lépjek magyarul, igen.
Ganz kann ich nicht sagen, ob ich ein Lieblingslied habe, aber ich mag nämlich alles, was wir heute singen werden. Das wird sehr schön, aber ich glaube, ein besonderes ist Oceans von Hillsong. Kennen wir, glaube ich, alle gut und das werden sie uns heute auch singen.
Wir wünschen euch viel Erfolg und ja, dass ihr das auch genießen könnt hier auf der Bühne. Und letzte Frage, was bedeutet euch die Eucharistie?
Hát nekem, hát mi természetesen az egyesülést Jézussal, de hogy így nem tudom, az nekem a lelkemnek egy akkora ilyen megváltás, és nem is találok rá szavakat. Nem tudom leírni szavakkal, hogy ez milyen érzés, de hogy így a mennyországban érzem magam, amikor.
Für mich bedeutet es natürlich diese Vereinigung mit Christus, aber auch, ja, diese, also für meine Seele einfach eine Erlösung und eine riesige Freude, wenn ich ihm in der Eucharistie begegne.
Wir sind alle zu dritt vor 4 Jahren eingetreten in den Orden.
Esther, Johanna, Jacinta. Und hat die Eucharistie auch eine Rolle gespielt bei ihrer Berufung?
Például az én hivatásomban nagyon fontos szerepet játszott Szent Faustina, aki az Eukarisztiának egy fontos szentje. Ő lett a Berma szentem is. Másrészt 16 éves...
In meiner Berufung hat eine wichtige Rolle die heilige Faustina gespielt. Die heilige Faustina ist ja auch eine Heilige der Eucharistie. Das heißt, sie hat mich dazu bewegt. Und zweitenseits...
Másrészt 16 évesen voltam először szentségimádáson, és onnantól kezdve a szentségimádás mindig egy olyan momentum volt, ahol különösen is éreztem Isten jelenlétét, és azt, hogy ő szerzetesek hív.
Und als ich 16 Jahre alt war, bin ich in diesem Alter öfters auch zur Anbetung der Eucharistie gegangen in die Kirche. Und da hatte ich immer ein besonderes Gefühl, ein ganz anderes Gefühl. Und da habe ich mich dazu entscheiden können, zu dieser Berufung. Ja.
Die heilige Jacinta Marto ist auch eine besondere Beziehung zur Eucharistie gehabt.
Mein Name ist von einem Dominikaner, von heiliger Jacintus, ja.
Auf was, dass sie sich freuen heute Abend?
Ich freue mich am besonders darüber, dass wir mit so vielen Jugendlichen gemeinsam den Herrn lieben können. Ja.
Ja, ihr hört also die Stimmung im Hintergrund, die war ganz toll. Und der Musiker Akos hat zu Beginn gesagt, für das ihr nicht alle freiwillig hier seid, schaut ihr aber gut aus. Also wahrscheinlich kamen auch Schulklassen dahin und die Stimmung war wirklich sehr gut. Und was ganz besonders auch noch eindrücklich war, war dann das Zeugnis von Sophia Kubi. Ich weiß nicht, ob wir das schon eingespielt haben, aber dass meine Kollegin mit ihr im Gespräch war, also ihr werdet das sicher noch hören oder habt ihr es schon gehört. Sie hat das also auch den Jugendlichen mitgeteilt und anschließend hat sie alle eingeladen für die Anbetung. Das Allerheiligste ist ausgesetzt worden im Stadion und ich denke wirklich über 90% der Jugendlichen sind da auf die Knie gegangen. Und das war, ja, die Atmosphäre, da kann man nicht beschreiben. Die Müdigkeit, die ich hatte, ich kann nicht für Dora sprechen, aber die war einfach verflogen. Also unglaubliches Ereignis, das wir da noch erleben durften zum Abschluss. Ja, und ich durfte auch während dem Kongress ein Interview führen mit Monsignor Justo Antonio Loffedo. Er ist von den Missionaren der Allerheiligsten Eucharistie, die in Frankreich ihren Hauptsitz haben, beim Grab der heiligen Maria Magdalena. Und ja, er hat auch einen Workshop geleitet. Und ich möchte jetzt auch noch einen Kurzausschnitt aus dem Interview einspielen lassen, wo er uns einfach mal die Bedeutung der Eucharistie für eine Pfarrei, wenn Anbetung geschieht, was das für Früchte tragen kann, wie wichtig es ist, auch um den Glauben der Gläubigen zu stärken. Er sagt, es ist eigentlich das beste Mittel dazu. Und ich hoffe, dass da einige, die jetzt zuhören, auch ermutigt werden, vielleicht in ihrer Pfarrei nachzufragen, bei ihrem Pfarrer, ob doch nicht so etwas bei ihnen auch möglich sein könnte. Und ich bitte um Einspielung.
In Ihrem Vortrag sagen Sie, es sei gut, mit der Nachtanbetung in einer Pfarrei zu beginnen. Liegt der Grund darin, dass Leute, die arbeiten, auch die Möglichkeit haben, eine Stunde zu übernehmen? Oder was ist der Grund dafür?
Well, that could be a reason, but the main reason is that the night is very important.
Ja, das ist ein Grund. Aber der Hauptgrund liegt darin, dass die Nacht sehr wichtig ist. Einerseits finden die großen geistigen Kämpfe in der Nacht statt, in den dunklen Stunden, in denen der Teufel am Werk ist. Und andererseits ist unser Vorbild in der Anbetung Jesus selber, der die ganze Nacht im Gebet zum Vater verbracht hat.
Die Basis Ihrer Gemeinschaft liegt in Frankreich beim Grab der heiligen Maria Magdalena. Was kann sie uns über Anbetung lehren?
Oh, she was one of the big adorers.
Oh, sie war eine der großen Anbieter, darin gibt es keinen Zweifel. Sie war dem Herrn so nahe, sie war kontemplativ, die Mutter aller Kontemplativen, zu Füßen des Herrn. Und die, die den auferstandenen Herrn gefunden hat. Wir Missionare des Allerheiligsten Sakramentes stehen auch unter ihrem Schutz.
Der selige Carlo Acutis, ist es nicht eine Gnade Gottes, sein Zeugnis, gerade in dieser Zeit, ich spreche besonders von Europa, wo viele Katholiken nicht mehr an die Realpräsenz von Jesus in der Hostie glauben?
Ja, what I said, the majority doesn't believe. But why is that?
Because ja, das ist so. Wie ich im Vortrag gesagt habe, muss man sich fragen, wie kommt es dazu, dass viele Katholiken nicht mehr glauben? Es ist die Art und Weise, wie wir die Heilige Messe feiern, wie wir kommunizieren. Zum Beispiel darf man nicht knien an manchen Orten. Wir haben die Eucharistie in der Liturgie trivialisiert. Und die Leute haben den Glauben aufgrund dessen verloren. Denn wir behandeln die konsekrierte Hostie nicht als Gott, sondern als ein Ding.
Sie haben gesagt, dass jede Pfarrei eine Stunde Anbetung in der Woche anbieten sollte. Denn dies ist das beste Mittel, um den Glauben der Gläubigen zu stärken. Wie sieht denn dies aus jetzt während der Pandemie? Ist es eine Chance, dass wir die Bedeutung der Eucharistie tiefer verstehen können? Oder ist es auch eine Gefahr, dass Leute zu träge werden, in die Kirche zu kommen und Anbetung via Fernsehen zu Hause machen?
Exactly happens that then. During the lockdown, there were people who increased their spiritual life, who prayed.
Ja, das ist, was passiert ist. Während des Lockdowns gab es viele Leute, die ihr spirituelles Leben vertieft haben. Es gab Menschen, die nach Gott gesucht haben. Aber die andere Seite, wir kennen Statistiken, die Pornografie hat auch zugenommen. Beide Enden, die dunkle, aber auch die heile.
Das heißt, der Kampf ist stärker geworden.
Yes, yes. For some people and for others. If for others, they get use of, you know, only streaming masses.
Ja, für einige schon. Und sie haben sich an Online-Messen gewöhnt.
Und wenn es einen neuen Lockdown geben wird, was ist Ihre Empfehlung an die Anbetungskapellen?
Ja, well, a perpetual adoration they have to resist. They have to keep running.
Ja, sie müssen alles dran setzen, um weiter anzubeten. Denn es ist wichtig, wir sind mitten in einem spirituellen Kampf. Und wir können nicht die Waffen in unseren Händen haben und uns einfach so ergeben. Nein, wir geben nicht auf, denn der Sieg ist der Sieg von Jesus Christus.
Und was mich noch fasziniert, Sie gehen von Tür zu Tür und fragen Menschen, die nicht mal zur Kirche gehen, ob sie eine Stunde Anbetung übernehmen wollen. Und es scheint sogar zu funktionieren.
Ja, because you know the Lord calls many people who you never know, you know, there are people.
Ja, das ist wirklich interessant. Es gibt Gläubige in der Kirche, von denen du denkst, dass sie eine Anbetungsstunde übernehmen werden und dies dann aber nicht tun. Und andererseits gibt es Leute, die schon lange nicht mehr in der Kirche waren und sagen, wenn du sie fragst, ja, warum nicht? Das könnte ich tun. Es ist wirklich unglaublich.
Dürften wir um Gottes Segen bitten für unsere Hörer?
Oh, of course, yeah, I'm more than glad.
Ja, aber sicher, ich bin mehr als froh, dies tun zu dürfen und bitte unsere liebe Frau, für euch alle zu intervenieren und um ihren Schutz.
I bless you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
Amen. Amen. Das ist also Monsignore Justo Antonio Lofoido gewesen, Missionar der Allerheiligsten Eucharistie. Und man kann sie also auch buchen. Sie kommen ein Wochenende in die Pfarrei und helfen da, die ewige Anbetung zu etablieren. Und ich hoffe, ihr seid ermutigt worden, vielleicht auch in der Pfarrei zu beginnen mit einer Stunde. In der Nacht, haben wir gehört, ist es auch besonders wichtig. Wir haben da während dem Vortrag auch viele schöne Zeugnisse hören dürfen, wie zum Beispiel jemand, der sich das Leben nehmen wollte, per Zufall, es gibt ja keine Zufälle, in diese Kapelle gekommen ist und sich das alles anders überlegt hat. Ja, und viele Zeugnisse mehr. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Interview, das ich führen durfte mit Kardinal John Onayekan aus Abuja, Nigeria. Und ich habe noch nie jemanden so getroffen, der so klare Worte spricht über die Eucharistie, und ich habe ihn vor allem auch gefragt, was wir aus ihrer Situation in Nigeria für uns hier in Europa lernen können, da ja auch viele Muslime nach Europa kommen. Also bitte ich auch noch um Einspielung dieses Interviews.
In Europa leben viele Muslime, und wenn wir die News aus ihrem Land hören, bekommen wir Angst vor ihnen. Was ist Ihre Empfehlung an uns?
The question Europe should ask is this: Why did the Muslims?
Die Frage, die sich Europa stellen sollte, lautet so: Warum sind die Muslime, die in Afghanistan oder in Syrien oder im Irak nicht zufrieden waren, warum sind sie nach Europa geflohen und nicht in die Vereinten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien, wo es einen Haufen an Geld gibt? Warum gehen sie nicht in eine islamische Umgebung? Ich denke, wir sollten uns diese Frage stellen. Warum wollen Sie in eine christliche Umgebung kommen? Könnte es sein, dass Sie insgeheim unsere christliche Umgebung bewundern? Unternehmt die Europäer irgendetwas, um Sie dabei zu ermutigen? Dies ist es, was mir Sorge bereitet, wenn die Muslime aus den islamischen Ländern nach Europa kommen. Dann verwöhnt ihr sie. Ihr wollt nicht in Berührung mit ihrer Religion kommen, sie in ihrer Religion nicht stören. Aber sie kommen zu euch, weil sie nicht zufrieden sind mit dem, was sie bekommen in ihrem islamischen Land. Und ihr macht es euch nicht zu nutzen. Über das bin ich sehr betrübt. Und dann, wenn ihr fortfahrt mit dem, was ihr tut, werden sie anfangen, nach Moscheen zu fragen. Sie werden anfangen, den Hijab zu wollen. Sie werden anfangen, besondere Festtage für sich zu verlangen. Und sie werden anfangen, nach eigenen Schulen für ihre Kinder zu fragen. Und ihr denkt, ihr müsst es ihnen geben. Und wenn es ihnen nicht zugesteht, sagen sie, dass sie ihre Religion nicht respektiert. Ihr sucht nach Ärger. Wenn sie die christlichen Werte nicht wollen, lasst sie in ihren islamischen Ländern wohnen. Lasst sie nach Saudi-Arabien, nach Dubai, nach Katar gehen. Und jetzt, da wir ein schönes Land mit dem Namen Afghanistan haben, welches nun vollständig durch den Islam regiert wird, sollen sie dorthin gehen und das islamische Leben genießen.
Euer Glaube in Nigeria ist sehr stark.
Ja, unser Glaube ist sehr stark. Und darum haben wir vor den Muslimen keine Angst.
Wir bekommen Priester, Gott sei Dank.
Nicht, weil wir sie brauchen, aber weil ihr sie braucht.
Ja, wir brauchen sie.
Und wir teilen sie mit euch.
Und was ist Ihre Empfehlung an unsere Priester, die sich nicht getrauen, die Wahrheit in so klaren Worten zu predigen, wie ihr es tut?
Ich weiß nichts über eure Priester. Ich weiß nicht, welche Art von Seminar sie besucht haben. Ich weiß nicht, welcher Spiritualität sie ausgesetzt waren. Und ich bin nicht in der Lage, sie zu beurteilen. Wenn du ein katholischer Priester bist, dann sollst du die katholische Lehre verkündigen. Punkt, Schluss.
Spielt die Eucharistie eine ganz besonders wichtige Rolle in Nigeria, um den Glauben zu stärken?
Die Eucharistie ist der Höhepunkt im Leben eines Christen. Und wir Katholiken können uns sehr glücklich schätzen, dass wir die Eucharistie haben. Für uns ist es das Wichtigste in unserem Leben. Darum gehen wir regelmäßig zur Kirche. Viele Nigerianer gehen täglich, um die Heilige Kommunion täglich zu empfangen. Und die meisten Nigerianer, nicht weniger als 90% der Katholiken, gehen sonntags in die Heilige Messe. Wenn du katholisch bist und sonntags nicht in die Messe gehst, ist möglicherweise etwas nicht in Ordnung. Sogar dein muslimischer Nachbar wird dir sagen, Peter oder Patrick, du bist heute nicht zur Kirche gegangen. Ich hoffe, es gibt keinen Grund dafür. Dein muslimischer Nachbar wird dich also erinnern. Jetzt lass mich noch etwas ergänzen zu den Muslimen, die euch hier in Europa begegnen. Wenn ein Muslim als Flüchtling kommt, dann ist er ein Flüchtling und ihr versucht, sie gut in ihren Grundbedürfnissen zu versorgen. Viele von ihnen haben stark gelitten, auf dem Weg oder vorher in ihrem Land. Wenn ihr dies getan habt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Gebt ihnen nicht nur Brot und legt euch dann schlafen. Findet auch Wege, um ihnen über unseren Herrn Jesus Christus zu erzählen. Sagt ihnen, ich sorge mich um dich, weil mein Herr Jesus mich damit beauftragt hat. Ich sage dir nicht, du sollst ein Christ werden, aber ich will dir sagen, warum ich es für dich tue. Sagt nicht, ihr müsst Christen werden, bevor ihr etwas zu essen bekommt. Nein, ihr gebt ihnen zu essen, aber sagt ihnen, warum ihr ihnen zu essen gebt. Außer ihr tut es nicht aufgrund eurer Religion. Aber falls ja, wisst ihr, warum ihr es tut.
Okay. Can we have the blessing?
May Almighty God bless you, the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen.
Amen.
Kardinal John Onaike aus Nigeria war das ja. Und so sind wir schon am Ende von unserem Live-Talk. Meine Kolleginnen sind jetzt hier auch in unserem improvisierten Studio in der Lobby von dem Expo Kongress Hotel. Und ich wollte euch alle fragen und danke auch für die gute Zusammenarbeit. Hat also Spaß gemacht. Wir sind da noch nicht ganz am Ende. Aber was war euer Highlight bis jetzt? Wir freuen uns natürlich noch auf die Papstmesse und die Prozession, die heute Nachmittag stattfinden wird. Aber was nehmt ihr besonders mit? Oder was hat euch am meisten berührt?
Maria Kotz ist hier. Ich habe jetzt spontan in meinem Kopf die Erinnerung an den Anbetungsabend in der St. István Basilika mit so vielen Menschen und der Segen draußen auf dem Platz, wo nachher alle gejubelt haben. Das war ein besonders schöner Moment.
Astrid Moskow von Radio Horeb. Meine Erinnerung geht zurück zur Beichte dort, die ich gehabt habe. Und ja, irgendwie die ganze Atmosphäre bei den Heiligen Messen in der Messehalle, die hat mich irgendwie auch nachhaltig beeindruckt und die immer größer werdenden Menschenmassen, die mitgefeiert haben, das war einfach umwerfend und gestern dann halt so viele Menschen und die Vorfreude auf die Lichterprozession.
Ja, Dora Goda von Radio Maria Österreich. Für mich auch dieser Anbetungsabend am Donnerstag, aber noch mehr tatsächlich gestern Abend beim Jugendabend gemeinsam mit den 12.000 Jugendlichen sich hinzuknien vor der Eucharistie und auch diese Stille vor dem Segen, wo man sich denkt, das gibt es ja nicht, dass 12.000 Menschen so still sein können, weil sie wissen, dass es der Herr ist, der jetzt zu ihnen kommt.
Ja, das ist wirklich sehr berührend und mich hat auch beeindruckt, die Priester hier aus Ungarn, ihr Strahlen in den Augen. Ich glaube, dieser Kongress ist auch für Sie sehr wichtig und natürlich für alle Geistlichen, die da sind. Ja, unsere Zeit ist zu Ende und da wollen wir uns alle verabschieden. Das ist Cornelia Repholz, Radio Maria Schweiz.
Maria Kotz, Radio Maria Österreich.
Astrid Moskow, Radio Horeb.
Dora Goda, Radio Maria Österreich.
Wir hören uns wieder.